ARD.
Herzlich willkommen bei Fucked Up. Heute wieder zwischen süß und total eklig. Julia, ich schwanke gerade wahnsinnig. Das ist, oh Gott. Also, Charlotte Grieser, ich bin heute für die süßen Tiere und für die ekligen Tiere zuständig. Für die ekligen nur ganz kurz. In der Tiefsee bei Vietnam wurde gerade eine neue Riesenassel entdeckt, die nach Darth Vader benannt wurde. Ja. Und zwar völlig zu Recht, muss ich sagen.
Die ist sauhässlich.
Du hast die gesehen, ne?
Ja.
Oh, die sieht so krass aus. Und ich dachte ja erst, Assel, naja, da denke ich so an Kellerasseln, ne? So, keine Ahnung, Zentimeter lang oder so. Ha! Sie ist 30 Zentimeter lang und wiegt ein Kilo.
Ah, ist das widerlich. Das hab ich nicht, die Dimension dieser Assel habe ich nicht mitbekommen.
Ja, toll, ne? Ja. So, aber das war es jetzt schon mit eklig.
Gut, ja, grüß dich, Charlotte. Julia Nestlund, mein Name, hier auf der anderen Seite heute mal wieder. Ich beschäftige mich mit süßen Bergen, also Vulkanen, die auch in Deutschland wieder ausbrechen werden. Aber dazu gleich mehr.
Sehr süß. Okay, und was hast du sonst noch so Süßes im Angebot?
Süße Ohren, süße Öhrchen, das klingt schon ein bisschen besser. Aber freu dich nicht zu früh, auch das nimmt eine überraschende Wendung. Weil, also, wenn man sich unsere Ohren mal genauer anguckt, die können ja ganz putzig und süß und so ein bisschen so weich sein, ne? Aber eigentlich sind sie auch wahnsinnig weird, so allein die Form. Außerdem werden die ja größer, je älter wir werden und sind eigentlich
Stimmt
so ein bisschen...
Stimmt das wirklich?
Ja, die Nase und die Ohren Krass. Wachsen weiter.
Echt? Mhm. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein Mythos. Mhm. Oh Gott.
Die werden größer. Und wir sind ja auch die einzigen, also wir Säugetiere, die einzigen, die so äußere Ohrmuscheln überhaupt haben, die diese schicken Teile mit sich rumtragen. Und,
ja.
Und jetzt wird es noch komischer oder ein bisschen fishy, könnte man auch sagen.
What?
Eine Untersuchung hat herausgefunden, dass unsere Ohren ihre genetische Herkunft in Kiemen haben.
Hast du gerade Kiemen gesagt?
Kiemen, also das, wodurch Fische atmen.
Also das heißt, wir hatten mal, also naja, wir hatten mal Kiemen, ist vielleicht blöd.
Das ist vielleicht ein bisschen doof gesagt, aber also wenn man sich so Urtiere anguckt, sind die Strukturen, die mal Kiemen waren, irgendwann im Laufe der Jahre zu unseren äußeren Ohrmuscheln evolutioniert.
Was?
Das ist richtig wild, ne? Also das sind Forschende von der Keck School of Medicine der University of Southern California. Und die haben eine ganz wilde Forschungsmethode auch angewandt. Weil das Ding ist ja, unsere äußeren Ohrmuscheln sind ja aus Knorpel. Und Knorpel, ja. Wenn ihr euch anguckt, so Totenköpfe, die Ohren sind ja nie dran. Also Knorpel
Surprise.
Ist nichts, was Fuck sich mit. Besonders gut erhält. Und auch, wenn man sich Fossilien anguckt, das schlägt sich nicht so nieder, so ein Öhrchen von einem Tier. Das heißt, die Ohren zu erforschen ist gar nicht so einfach. Und die haben jetzt geguckt. Das ist besonders. Also wir haben elastischen Knorpel an den Ohren. Wo gibt es denn noch elastischen Knorpel? Tatsächlich in Kiemen von Fischen. Und dann haben
Total
sie,
naheliegend.
Genau, und dann haben sie aber geguckt, okay, wie kann man das denn auf vielleicht genetischer Ebene irgendwie nachweisen? Ich sag mal so, ich breche das jetzt sehr stark runter. Weil ich finde, es ist auch nicht so leicht zu verstehen. Aber es gibt sogenannte Enhancer. Und das sind sozusagen Transkriptionsverstärker, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Gen transkribiert wird. Genau. So.
Okay.
Und die sind aber gewebespezifisch. Das heißt, wenn man jetzt diese Enhancer aus dem äußeren Ohr von Menschen nimmt und schaut, wo sind die denn aktiv, wenn wir die bei Zebrafischen reingeben? Dann sieht man, ne, und die kann man dann auch markieren, sodass die leuchten, wenn man sie anguckt. Ne? Kennt man ja, fluoreszierendes dies, das kann man immer dazugeben. Dann sieht man, die sind besonders aktiv in den Kiemen. Und das kann man jetzt noch auf verschiedene Weisen immer wieder hin und her und rück- und vorspiegeln, wo man die Sachen so einsetzt. Aber sie konnten nachweisen, dass unsere Ohren, beziehungsweise der Stoff, aus dem unsere Ohren ist, auch der Stoff ist, aus dem mal ursprünglich Kiemen waren. It's crazy.
Und dann frage ich mich mal wieder, wie kommt man auf diese Forschung? Also ich muss immer an dieses Beispiel denken, was Sina mal hatte. So die Löwen, die weniger Zebrasteak essen. Und am Ende liegt es dann irgendwie daran, dass irgendeine Ameisenart eingewandert ist. Aber man muss ja erstmal darauf kommen, genau das zu untersuchen.
Voll.
Wie kommt man auf die Idee zu sagen, ah ja, wir nehmen jetzt mal die Enhancer aus der DNA der Ohrenknorpel. Ja komm, hier, Zebrafisch, rein damit.
Ja, also für die, die die Forschung machen, macht das bestimmt total Sinn. Also es gibt auf jeden Fall ein sehr berühmtes Essay von Stephen Jay Gould. Das ist ein amerikanischer Paläontologe und Evolutionsbiologe. Der hat mal was dazu geschrieben, dass die Kieferknochen von Fischen dann zu die Ohrenknochen von, also sich in die Ohrenknochen von Säugetieren transformiert haben. Und haben sie halt gedacht, na gut, da gucken wir uns halt auch mal das äußere Ohr an. So, ne? Also das war für die jetzt.
Innenohr, okay.
Aber der muss ja auch damals irgendwie draufgekommen sein. Aber es ist wirklich eine wilde Sache.
Geil. Also ich meine, an Zebrafischen kann man sehr viel untersuchen wahrscheinlich. Also kann ja auch sein, dass sie es deswegen gemacht haben, aber Wahnsinn. Okay, also wenn uns das jemand erklären kann, bitte ruft an.
Ja, sehr, sehr gerne. Aber ich hab überlegt, man sagt doch im Deutschen, ich brauche dringend was zwischen die Kiemen. Ich finde, das könnte ein neues Sprichwort sein, wenn man sagt, ich muss dringend wieder gute Musik oder einen guten Podcast hören. Ich brauche dringend was zwischen die Kiemen.
Okay, wir kommen zu unserem nächsten Thema und kurzer Hinweis, es geht hier gleich an einer Stelle um Missbrauch. Also wer das nicht hören möchte, skippt diesen Teil einfach. Julia, ich habe ein Beispiel für gute wissenschaftliche Praxis dabei.
Oh, das lieben wir, weil wir haben auch sehr oft sehr schlechte wissenschaftliche Praxis hier im Podcast. Ja.
Aber falls es jetzt jemand langweilig findet, es geht um verlorene Kinder, Gerichtsverfahren und viel Geld. So, jetzt habe ich hoffentlich die Aufmerksamkeit aller. Es geht um ein inzwischen schon legendär gewordenes Experiment der Psychologie, die Lost in the Mall-Studie von 1995, also verloren im Einkaufszentrum. Die Autoren haben damals den Probanden sogenannte falsche Erinnerungen suggeriert und versucht festzustellen, ob sich die Leute an was erinnern können, was gar nicht passiert ist. So. Mhm. Die bekamen also erzählt, hey, deine Tante sagt, du bist als kleines Kind mal im Einkaufszentrum verloren gegangen. Das war voll dramatisch. Und dann hat eine ältere Dame bemerkt, dass du da alleine bist und weinst. Und am Ende habt ihr zusammen deine Eltern gefunden. So, soweit so herzzerreißend.
Ja.
Aber die Geschichte war halt ein kompletter Fake. Das ist nie passiert. So. Sie haben den Leuten das aber immer wieder erzählt und mit so irgendwelchen Details gefüttert. Und am Ende, sagt die Studie, konnten sich 25% an dieses Erlebnis erinnern. So.
Ah, okay, die dachten, sie haben es wirklich erlebt.
Die dachten, sie haben es erlebt. So, das waren jetzt die verlorenen Kinder.
Mhm.
Die Kiste hat große Wellen geschlagen. So, ah, unsere Erinnerungen sind noch viel unsicherer, als man denkt. Und man weiß ja nie, ob das alles so stimmt. Ja, Erinnerungen sind komplex, aber seitdem ist das fast wie so ein Dogma zu sagen, ja, okay, es gibt halt diese falschen Erinnerungen, die man einpflanzen kann. Auftritt Autorin der Studie, Professor Elizabeth Loftus, vor Gericht. So. Diese Studie wurde nämlich in der Folge häufig bei Gerichtsverfahren zu Rate gezogen, so als Untermauerung benutzt. Vor allem zu lange zurückliegendem sexuellen Missbrauch. Und diese Studie sozusagen benutzt, um zu sagen, naja, die Betroffenen oder die ZeugInnen, die sind nicht glaubwürdig. Es ist ja so leicht, falsche Erinnerungen zu produzieren. Die denken, dass das passiert ist, aber das ist unzuverlässig. Und Elizabeth Loftus ist in den vergangenen Jahren auch mehrfach vor Gericht als Expertin aufgetreten, um eben diese Argumentation basierend auf dieser und anderer Studien, die sie gemacht hat, vorzutragen. Bezahlt häufig, hier kommt das viele Geld, von den Anwälten der Angeklagten. Mhm. Also die ist, also so richtig große Geschichten, die ist aufgetreten bei den Prozessen gegen Michael Jackson, gegen Bill Cosby, bei Harvey Weinstein und so. Jetzt kann man nicht sagen, das ist alles totaler Blödsinn und so, aber man muss es vielleicht ein bisschen einschränken, denn jetzt kommen wir zur guten wissenschaftlichen Praxis. Also, das ursprüngliche Experiment ist häufig kritisiert worden. Unter anderem wegen der Methodik, weil zum Beispiel der Begriff falsche Erinnerung, also was gehört dann da dazu und wann ist es eine falsche Erinnerung, das wurde nicht genau genug definiert, sagen manche. Oder es waren 24 ProbandInnen so und 25% davon sind 6 Leute. Ist jetzt nicht so ein Riesenstück.
N ist bisschen klein, ja.
N ist klein, so. Genau. Das wurde auch immer mal wieder gemacht und 2023 haben irische Forschende das dann nochmal wiederholt, dieses Lost in the Mall-Experiment. Gute wissenschaftliche Praxis, genau die gleiche Studie nochmal machen oder zumindest so ähnlich wie möglich. Ne? Kriegt man selten Lorbeeren für, aber ist total wichtig. Die hatten immerhin 123 Teilnehmende und sind am Ende zu einem noch krasseren Ergebnis gekommen, nämlich 35% haben sich an dieses Erlebnis erinnert, dieses Falsche.
Das Vermeintliche, ja.
Dieses Vermeintliche, genau. Und dann kommen jetzt aber 2 Profs aus London an, Studie gerade veröffentlicht, gucken sich diese Daten nochmal an. Das ist nämlich die einzige Studie, wo alle Daten veröffentlicht wurden und sagen, nein, stimmt nicht. So. Oder zumindest muss man mit Vorsicht genießen, denn die haben zwar einzelne Sachen besser gemacht, zum Beispiel besser definiert, was ist denn jetzt die falsche Erinnerung? Also können sich die Teilnehmenden erinnern, wo das war, wann das war, wie alt sie waren, wie es da aussah, was genau passiert ist und so irgendwelche Details replizieren oder so. Und sie haben auch getrennt zwischen, die Probandin sagt, ja, ich erinnere mich daran, oder die Experimentatorin sagt, ja, ja, die Probandin erinnert sich daran. Das ist nämlich anscheinend ein Unterschied.
Auf jeden
so.
Fall.
Und das wird nicht immer so gemessen. So. Und die jetzigen Autoren sagen, es kann halt auch sein, dass diese Probandinnen wirklich mal verloren gegangen sind als Kind, aber in einem ganz anderen Kontext und erinnern sich dann halt an manche Sachen, aber eben nicht genau diese Begebenheit, die ihnen in dem Experiment erzählt wurde. Weil da geht es um was, was man erlebt hat, wenn man so 4, 5 Jahre alt ist. Davon haben wir ja eh nur noch Bruchstücke im Kopf meistens.
Boah,
so.
Ich glaube, das hatte jeder mal, oder dass man irgendwann an der falschen Hand hing. Weil man irgendwie, das ist mir, da habe ich auf jeden Fall eine Erinnerung dran, dass ich irgendwann mal irgendeinen fremden Mann an der Hand hatte, weil ich halt einfach irgendeine Hand gegriffen habe und dann so nach 20 Metern gemerkt habe, ah, you're not my daddy.
Ja, und sowas. Aber jetzt wäre ja interessant, mal deinen Vater zu fragen, ob das wirklich passiert ist.
Ja. Ja, ja, also ich, das klingt halt komplett plausibel, dass wenn mir jemand einfach erzählt hätte, das war da und da, würde ich sagen, ja klar, plausibel, ne? Weil wenn ein Teil dieser Erinnerung stimmt. Okay, zurück zum Text.
Genau.
Genug anekdotische Evidenz.
Dann bastelt man sich halt eventuell was drumherum. Ja, das ist aber wichtig, denn genau so funktioniert Erinnerung, ja. In keinem der Fälle haben die ProbandInnen angegeben, sie könnten sich an alle Details erinnern.
Mhm.
So. Das heißt, auch diese Studie ist jetzt wieder mit Vorsicht zu genießen. Es gibt noch einige solche Untersuchungen, die kommen eben zu unterschiedlichen Aussagen. Und das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, jemandem eine falsche Erinnerung oder teilweise falsche Erinnerung zu suggerieren. Aber damit vor Gericht zu arbeiten, ist problematisch.
Mhm.
Weil da geht es ja nicht um harmlose Erinnerungen, wie, oh, ich habe mal die falsche Hand gegriffen, nach 20 Metern gemerkt, so, nee, nix, Papa. So, sondern da geht es ja zum Beispiel um Gewalterfahrungen.
Ja.
Und dann, da kannst du halt auch aus ethischen Gründen kein Experiment machen. Du kannst ja nicht sagen, oh ja, wir erzählen den Leuten jetzt mal, ihnen ist was ganz Schlimmes passiert.
Boah,
und gucken wir, ob sie sich daran erinnern.
Mhm.
Ja. Also zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, Erinnerungen sind flexibel, das wissen wir aus anderen Zusammenhängen, aber zu sagen, man kann easy jemandem eine falsche Erinnerung einpflanzen und deswegen sind Erinnerungen an sich nie gerichtsfest, das ist zu einfach. So. Also wir speichern ja Informationen zum Ort des Geschehens woanders im Gehirn als visuelle Informationen. Wenn wir über ein Ereignis besonders häufig nachdenken oder reden, dann verändert sich das dadurch schon. Unsere Laune beim Erleben spielt eine Rolle. Unsere Laune beim Abrufen spielt eine Rolle, das ist total krass. Immer wenn wir uns erinnern, dann rekonstruieren wir und das ist halt total fehleranfällig.
Das finde ich total faszinierend, dass theoretisch sich jede Erinnerung ein bisschen verändert, jedes Mal, wenn wir uns an sie erinnern. Das so,
es ist möglich,
nur crazy.
Ja, weil du es halt jedes Mal wieder abrufst und wieder ablegst.
Ja.
Und du rufst immer aus verschiedenen Regionen in deinem Gehirn ab, weil es sich ja um verschiedene Informationen handelt. Und das Gehirn hat ja nicht so einen Topf, wo Gedächtnis draufsteht und dann legst du es wie so ein Foto da rein oder wie so ein Film, ziehst es wieder raus, sondern an der einen Stelle steht halt, ja, da waren wir auf dem Spielplatz, an der anderen Stelle steht, die Hand des Mannes war warm, irgendwo anders, ne, weiß der Geier sonst noch, was noch dazugehört zu dieser Erinnerung. Und das muss alles erstmal wieder zusammengeführt werden. Allein dieser Prozess ist ja total fehleranfällig.
Ja, also das ist nicht wie so eine Festplatte, wo einfach alles ständig und gut abrufbar ist, sondern eher so eine alte, schusselige Frau oder Mann mit so einem Zettelkasten, die immer wieder alles in Sachen
so
zusammensucht, so eine Box. Und dann guck mal halt mal, was diesmal verloren geht.
Oh Gott.
Man kann ja in seiner Forschung viel übersehen, ne? Wenn man dann mal merkt, ach shit, meine Doktorarbeit, nach 4 Jahren merke ich, ich habe eigentlich bei der allerersten Berechnung schon Fehler gemacht oder so. Das kann immer wieder passieren. Und Forschende haben jetzt in 30 Jahre alten Daten, 30 Jahre lang, so eine kleine, heiße, blubbernde Magmakammer übersehen. In Deutschland.
Was? Warte. Wir sind bei Vulkanismus, ja? Magmakammer?
Ja.
Gut, wer von uns sitzt drauf?
Die Leute in der Eifel. Aber die Leute, die in der Eifel sitzen, die sagen natürlich, ja, wir wissen, dass wir in der Vulkaneifel leben. Aber ich finde es trotzdem cool und mich begeistert Vulkanismus. Und vor allem, was ich an diesem Thema so verrückt finde, was nicht in meinen Kopf so richtig reingeht, ist, es ist, die Forschenden sind sich sehr, sehr sicher, dass in Deutschland wieder ein Vulkan ausbrechen wird. Nicht vielleicht in den nächsten 1000 Jahren, aber wenn wir in 10.000 Jahren reden, dann halt schon. Und ich habe auch mal geguckt, was denn beim letzten richtig großen Ausbruch passiert ist hier. Und also dieses Bild will ich auch in eurem Kopf jetzt heute einmal einpflanzen, weil es mich einfach wahnsinnig fasziniert. Also, aber einmal zurück zu dieser Magmakammer, die jetzt in diesen Daten neu gefunden wurde. Die ist in der Westeifel und die Forschenden waren selbst ein bisschen überrascht, weil sie recht weit oben liegt einmal. Sie ist so in 10 bis 30 Kilometern Tiefe und Magma wird sonst in der Eifel eher so in 40 Kilometern und vor allem in der Osteifel um den Laacher See vermutet. Aber dass jetzt auch in der Westeifel so eine flüssige Magmakammer am Start ist, das ist dann doch sehr neu. Also man muss sagen, sie ist sehr wahrscheinlich da. Ne? Die haben jetzt nicht runtergebohrt und die Magmakammer mal angeschlupst und ihr da durch den Bohrkern auch noch einen kleinen Weg nach oben gebahnt, sondern sie sehen das eben in Daten. Also da ist etwas im Boden, das entsprechend reflektiert wie eine Magmakammer. So, wie gucken die überhaupt in den Boden rein? Das ist auch ziemlich cool. So, jetzt kommt ein Zitat. Man hat lange Linien vermessen und entlang dieser Linien sind Lastwagen mit großen Vibratoren gefahren.
Du willst mich verarschen. Das ist nicht dein.
Ich weiß jetzt nicht, warum dieser Forscher das Wort gewählt hat. Man hätte auch Rüttler oder Erdbeben verursachende Rüttelmaschinen nehmen können, aber okay, das Bild ist jetzt auch in meinem Kopf. Die haben halt am Boden gerüttelt und dann genau gemessen, was rüttelt der Boden denn so mit und was wird da reflektiert. Also sie haben sozusagen Mini-Erdbeben reingegeben und geschaut, wie breiten sich diese seismischen Wellen aus. Und das tun sie halt in flüssigem Gestein anders als in festem. Und das können sie dann in den Daten ablesen. Und diese Auswertung ist aber eben super tricky. Deswegen kann die super lang dauern. Und jetzt auch zu sagen, die haben es einfach übersehen, diese Magmakammer ist natürlich auch überspitzt. Die Auswertung ist einfach saukompliziert. Und das war einfach lange jetzt nicht so fein ausgewertet wie jetzt. So. Was ist denn in der Vulkaneifel eigentlich so am Start? Also der letzte Ausbruch ist 11.000 Jahre her. Das ist in geologischer Zeitrechnung wirklich ein Wimpernschlag. Also die Erde, wenn man so an deren Alter guckt und wie da so die Prozesse sind, war das wirklich basically vor 5 Minuten. Und das war das heute Ulmener Maar. Unter dem brodelt auch noch Magma, das wie wir jetzt wissen. Und die Vulkane sind aber nicht erloschen, sondern sie schlafen eben nur. Und sie werden auch sehr gut überwacht, weil da wirklich schon Aktivität ist. Also das ganze Gebiet hebt sich beispielsweise. Wir haben tektonische Mini-Erdbeben so zweimal die Woche. Wir haben spürbare Erdbeben so 1 bis 2 Mal im Jahr. Es gibt auch magmatische Beben, die sind super schwach und super unregelmäßig. Und diese Messgeräte, was ich auch sehr lustig finde, die stellen die besonders gerne auf Friedhöfen auf, weil da einfach nichts gestört ist. Da gibt es nicht so viel Baustelle, da gibt es nicht so viel Industrie drumherum.
Da passiert nicht so viel.
Da können sie ganz in Ruhe hören, was der Boden denn so rüttelt. Nun. Gott. Außerdem natürlich, ne, Sprudelproduktion in der Eifel ist natürlich auch eine Folge des Vulkanismus. Und man sieht auch manchmal in den Maren, in den Seen, die da drin sind, so Bläschen aufsteigen. Also da sieht man schon einiges. Es steht jetzt nicht wirklich bald ein Ausbruch an, aber diese Magmakammer, die jetzt entdeckt wurde, die ändert da nichts dran. Aber irgendwann könnte schon was sein. Und wenn man drauf guckt, was könnte denn mit dieser kleinen Magmakammer passieren? Also entweder sie wälzt sich ein bisschen um und wird kalt oder sie steigt irgendwann hoch und dann macht es aber nicht so bam, 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 Riesenexplosion, sondern wahrscheinlich macht es eher so pfft und es entsteht so ein kleiner Maulwurfhügel, ein kleiner Vulkanmaulwurfhügel. Das nennt sich dann Schlackenkegel und ist wirklich wie so ein Maulwurfhügel. Aber okay, der ist vielleicht 100 Meter hoch, aber es ist also eher was Süßes, glaube ich, was da passieren könnte aus dem Ding.
Ja. Natürlich. Ist vielleicht nicht das, was ich in meinem Vorgarten haben möchte.
So ein kleiner 100 Meter hoher Schlackenkegel, nicht? Ja, ich finde es ganz cool. Und auf der anderen Seite ist aber, habe ich mich dann gefragt, was war denn bei so einem richtig großen Ausbruch? Ne? Was könnte denn da passieren? Uns interessiert natürlich der GAU. Ne? Also, sind wir mal ehrlich, wir hoffen, das passiert niemals. Aber es ist natürlich.
Naja, sagen wir mal so, wir wissen nicht, ob es in 10.000 Jahren
richtig
hier noch Menschen gibt. So. Also ich meine, vor 10.000 Jahren.
Ja, dann ist ja eh egal, wenn er nochmal ausbricht.
Einigermaßen entspannt erst los. Also aber, gut, vor 15.000. Aber ne? So. Ja.
Deswegen einmal kurz Kopfkino an. Vor 13.000 Jahren war der letzte richtig große Ausbruch. Das war das, was heute der Laacher See ist. Also, ihr müsst euch vorstellen, plötzlich ist dieses Ding eben explodiert. In 5 bis 7 Kilometern Tiefe war da eine Magmakammer, 60.000 Jahre, die hat vor sich hingekocht. Und dann ist dieses Ding hochgestiegen. Es gab eine Ascheeruption. Die Wolke war etwa 40 Kilometer hoch. Diese Aschewolke hat sich ganz fein in der ganzen Atmosphäre verteilt. Alles ist dunkel geworden, sie hat sich langsam ausgebreitet. In ganz Europa wurde der Himmel dunkel. Damals haben auch schon Menschen hier gelebt, die haben das miterlebt. Dann irgendwann ist diese Aschewolke in sich zusammengebrochen. Es gab Schlamm- und Glutlawinen. So eine Lawine hat den Rhein verstopft. Da ist ein riesiger Damm entstanden. Der ist mittlerweile auch nachgewiesen von Geologen und Petrologen. Der Rhein wurde aufgestaut. Das komplette Koblenzer Becken war voller Wasser, hat sich auch teilweise in die Mosel zurückgestaut. Irgendwann war der Druck so groß, dass der Damm durchgebrochen ist. Es gab eine Flutwelle, wo heute Köln-Bonn ist, wo du sitzt, Charlotte, war alles überschwemmt. Und das Ding ist dann einfach runtergerauscht. Es ist, also wenn man sich das vorstellt, das ist richtig krass, dass das in Deutschland mal abging und vor gar nicht so langer Zeit. Und wenn jetzt wieder was passieren würde, habe ich den Forscher auch gefragt. Er hat gemeint, wir würden das Monate vorher merken. Also keine Panik.
Dann können wir einfach das ganze Koblenzer Becken und Köln-Bonn, die Region, komplett evakuieren.
Ja, basically. Es ist ja easy zu machen. Ja. Ja, also die Eifel-Leute, heißes Pflaster, sag ich da.
Ja, wenn dann mal irgendwann ne, bei euch im Vorgarten so ein Maulwurfshügel von 100 Metern auftaucht, dann ruft an.
Wisst ihr Bescheid. Da war wohl eine kleine Magmakammer am Start.
So, jetzt ist Zeit für die süßen Tiere. Das Zootier des Jahres ist das Gürteltier. Ich freue mich sehr darüber. Die Viecher sind toll.
Sind es nicht die, die wie so eine Assel sich zusammenrollen können?
Ja. Manche sind auch so 30 Zentimeter.
Auch so ein Gürteltier?
Aber manche sind auch größer. So. Aber also ich finde sie niedlich, ich finde sie total toll. Jetzt die total subjektiven, meiner Meinung nach wichtigsten Fakten über Gürteltiere.
Oh, thank you. Yes, I want this.
Genau. Also, Gürteltiere gehören zur Hauptordnung der Nebengelenktiere.
Mhm.
So. Nebengelenktiere sind außer ihnen heute nur noch Ameisenbären und Faultiere. Die heißen so, weil sie am Rückgrat so zusätzliche Wirbelfortsätze haben. Also nicht nur da, wo es dann in die Arme und Beine geht oder in die Beine, die 4 Beine beim Gürteltierchen, sondern auch noch an anderen Stellen. So als hätten sie da noch ein Gelenk. So. Die gibt es alle nur in den Amerikas. Also die Ameisenbären und die Faultiere leben ja nur in Süd- und Mittelamerika und Gürteltiere gibt es zum Teil auch noch in den USA. So. Aber die gibt es tatsächlich nur da. Dann, sie haben als einzige Säugetiere einen knöchernen Panzer.
Mhm. So.
Und der besteht eben nicht aus einer Platte wie bei Schildkröten, sondern aus mehreren und deswegen können sie sich so lustig einrollen. Das sieht wirklich aus wie so eine Assel oder ja, wie so ein Schneckenhaus, wenn man sich das mal anguckt. Da ist wirklich alles verschwunden. So, also man sieht nicht mehr, wo da der Kopf ist oder die Beinchen. So.
Ja.
Dann, was ich ganz besonders toll finde, apropos, ne, hier, seit wann gibt es die Erde und was ist das eigentlich in erzhaltaltlicher Zeitrechnung? Es gab mal Riesengürteltiere.
Ach du Scheiße.
Ja.
Wie riesig waren die?
Bis zu 4 Meter lang, bis zu 2 Tonnen schwer.
Alter.
Ja, genau. Und also davon gab es viele unterschiedliche, zusammengefasst als Glyptodontidae. Und die hatten noch einen ganzen Panzer, also nicht so diese Panzerplatten. Das heißt, die konnten sich nicht zusammenrollen.
Mhm.
Und die lebten im Pleistozän, also in einer sehr langen Zeitspanne von gab's ungefähr da nicht schon
Menschen?
Ja, genau. Oh. Von vor 2,5 Millionen Jahren bis vor etwa 14.000 Jahren. Und die können schon frühen Menschen begegnet sein. Das ist möglich, ja.
Oha, so ein kleines Gürteltier als Haustier. Passt dann zu dem Mini-Maulwurfhügel im Garten.
Genau. Ja, vielleicht kann man drauf davon reiten, wenn sich der Vulkan hinter einem auftut oder so.
Okay, krass.
Und sie können sich auf die Hinterbeine stellen. Das ist unglaublich süß. Das ist also
wie so ein Erdmännchen.
Ja. Und dann recken sie so die Schnauze, die sieht so, also ne, die sieht ja so ein bisschen aus wie so eine ganz kleine, süße Schweineschnauze, in die Luft und schnüffeln dann so rum.
Oh.
Als ich in Brasilien auf Recherchereise war, da gab es an der Forschungsstation Gürteltiere und die waren total an Menschen gewöhnt.
Mhm.
Die sind immer gekommen und haben sich hinterm Haus so die Gemüsereste abgeholt.
Ja, wie so Schweinchen.
Kommen halt, die so ne? Ja, genau. Tipp, 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 aufrichten, schnüffeln, warten, laufen, laufen, aufrichten, schnüffeln, warten und repeat. So. Und zwei von denen waren so entspannt, die haben sich streicheln lassen.
Wie fühlen die sich an? Sind die hart?
Na, also der Panzer ist hart, ja, und die Schnauze, das ist halt so, also die sind ja, sind so ein bisschen behaart, aber nur wenig. Das ist, ja, wie ist es so ein bisschen ledrig, würde ich sagen.
Aha, okay. Vielleicht. Krötig.
Ja. Krötig. Ja, aber mehr schildkrötig und weniger erdkrötig, also nicht schleimig.
Nee, Kröten sind ja überhaupt trocken. Nicht schleimig.
Ich habe noch nie eine Kröte angefasst, aber ich denke mal an Tiere, die auch im Wasser leben.
Du Stadtkind.
Entschuldigung.
Nee, Kröten sind echt, die sind relativ hart. Also nicht schleimig, okay, trocken.
Sorry.
Oft, also okay, je nachdem, wenn sie vom Matschwander halt nicht. Aber süß.
Wieder was gelernt.
Also ich habe gerade so, ich habe so ein bisschen Erdmännchen in Rüstung vor meinem inneren Auge. Ich glaube, ich muss mir gleich noch mal ein Gürteltier ganz genau angucken.
Guck dir noch mal ein Gürteltier an. Ich suche mal ein Foto raus, wenn ich eins finde, zeige ich es euch auf Insta. Ja. Und die sind laut, die Viecher. Also die machen keine Geräusche, aber wenn die sich bewegen durch diese Panzerung, ist das, glaube ich.
Die Rüstung,
wenn
man so klappert einfach.
Ja, nein, aber wenn man, dann bist du so in der Pampa unterwegs und es raschelt so super laut im Gebüsch und ich kriege immer einen halben Herzinfarkt, weil ich denke, oh Gott, der Puma, dann ist es immer ein Gürteltier.
Süß.
Aber nicht vergessen, Leute, Tiere werden deshalb zu XYZ des Jahres, weil sie bedroht sind, mhm, und so leider auch alle Gürteltierarten, wobei man hat sehr wenige Daten über die. Die haben große Reviere, die sind meistens Einzelgänger, die sind nachtaktiv. Wir bieten also mal wieder den Service, wenn euch noch ein Promotionsthema fehlen sollte. Bei den Gürteltieren ist noch voll was zu holen.
Ich bin gespannt. Ich würde es mir auf jeden Fall durchlesen.
Ja.
Also Leute, schön, dass wir auch diese Woche wieder in euren Ohren sein durften. Oder in euren Kiemen, muss
zwischen
man ja fast
Kiemen
sagen. In euren, zwischen euren Kiemen. Ich hoffe, die Folge ist euch gut bekommen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Und ihr, Charlotte hat es ja vorhin schon gesagt, ihr findet uns auf Insta, uns Hosts, also Enea, Sina, Charlotte und mich. Und wenn ihr uns mal eine Nachricht schreiben wollt, natürlich bitte nur nie benachrichten, dann gibt es natürlich auch eine Mailadresse, die findet ihr in den Shownotes. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis nächste Woche.
Bis dann.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Wikipedia ist ja keine Quelle, ne? Wissenschaft hier. Aber eine erste Anlaufstelle für Recherchen kann sie schon sein. Da muss man halt aufpassen, ne? Wissen wir alle schon aus der Schule. Man glaubt nicht alles unbesehen, was da steht. Das ist heute auch noch so, obwohl es schon total viele Kontrollmechanismen bei denen gibt. Früher war es noch ein bisschen krasser, denn in den frühen Jahren von Wikipedia haben tatsächlich Rechte mal versucht, die Plattform zu übernehmen. Christoph Schattleitner und Daniel Laufer, das sind zwei Investigativjournalisten, die haben sich das mal genauer angeschaut.
Die haben versucht, Wikipedia zu zerstören, weil sie Angst vor dieser Form von Informationen und Verfügbarkeit haben.
Edit Wars. Wikipedianerinnen gegen einen radikalen Sockenpuppenzoo.
Da gehört schon einiges an krimineller Energie dazu.
Sie haben jahrelang versucht, die deutschsprachige Wikipedia auf rechts zu drehen.
Hallo, hier spricht der Rosa Liebknecht Sockenpoppenzoo. Nach wie vor brüten wir vor dem Problem, wie es möglich ist, ohne allzu großen Zeitaufwand das Projekt nachhaltig zu schädigen.
Der Rosa Liebknecht Sockenpuppenzoo. Das ist der Name einer geheimen Gruppe. Es sind hunderte von Fake-Accounts auf Wikipedia. Ich bin Christoph Schattleitner und mein Kollege Daniel Laufer und ich wollen herausfinden, was dahinter steckt.
Das wäre nicht das erste Mal, dass eine Online-Community kippt. Und wenn das passiert, dann geht's schnell. Und dann ist es irreversibel. Dann ist es vorbei.
Das ist Sockenpuppenzoo. Angriff auf Wikipedia. Eine Produktion von THZ Media für SWR Kultur. Die ersten drei Episoden findet ihr ab dem 16. Januar überall, wo es Podcasts gibt. In der ARD Audiothek gibt es dann schon alle 7 Episoden.